Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Null Gegentore, erster Sieg von Weinzierl, 2 Tore, 3 Punkte. Endlich nicht nur eine vernünftige Halbzeit, sondern 90 konzentrierte Minuten. Keine großen Patzer und ein Gegner, der vielleicht genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Das sind die guten Nachrichten aus Bad Cannstatt und über diesen Sieg sollten wir natürlich sprechen, um auch die Länderspielpause bis zum Spiel in Leverkusen ein bisschen zu überbrücken. Und damit willkommen zur 55. Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin und ich darf heute Jasmin begrüßen und einen Gast, der schon mal bei uns war, für eine Kurzausgabe. Tim, der unter Blog aus Cannstatt auf Twitter unterwegs ist. Beide waren in Nürnberg live vor Ort und können dann natürlich auch berichten. Hallo und guten Abend, ihr zwei.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Dann von mir auch herzlich willkommen und sag doch du noch mal kurz, wo du im Internet zu finden bist.
Ja, hallo auch nochmal von mir. Mein Name ist Tim, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Stuttgart und habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Ich betreibe den Blog aus Cannstatt auf Twitter, Instagram und Facebook unter Blog Cannstatt zu finden und gebe da ein bisschen meinen Senf zum VfB und den aktuellen Geschehnissen. Ja.
Ja, dann gehen wir doch mal gleich über zu dem lang erwarteten Sieg, auch dem ersten Sieg unter dem neuen Trainer. Wie hast denn du das vor Ort erlebt oder vielleicht auch einen kompletten Tag, wenn du davon erzählen möchtest?
Ja, also wir sind relativ früh nach Nürnberg gefahren, haben dann noch den Tag in Nürnberg verbracht. Man hat eigentlich relativ viele VfB-Fans, wie erwartet, schon auch in der Stadt gesehen. Dann haben wir uns auf dem Weg ins Stadion gemacht. Und ja, die Atmosphäre war zwar nicht so gut wie in der zweiten Liga damals, aber es waren immer noch relativ viele VfB-Fans in Nürnberg. Zum Spiel allgemein. Der VfB ist viel mutiger, viel aggressiver aufgetreten, hat gekämpft aus meiner Sicht. Man hat auch gesehen, dass die Mannschaft will, dass die Mannschaft unbedingt den Sieg will, also dass die Mannschaft unbedingt gewinnen will. Und hat dann im Endeffekt auch verdient gewonnen.
Ja, da finde ich jetzt auch nicht so viel zuzufügen. Also ich fand es schön, als Abwechslung zu den Spielen davor. Und ja, bei mir war es ähnlich. Relativ früh morgens los, dann relativ früh das erste Bier und dann ja. Also ich sag mal, vergleichbar zur zweiten Liga in der Situation kann man es nicht. Aber trotzdem fand ich es überraschend, dass in der Situation so viele Fans mit sind und dann doch eigentlich eine gute Stimmung war. Also wenn man auch gesehen hat, wie viele Fans wirklich da waren, auch wie laut es war, was wir gesungen wurden. Also es war ja, hat sich jetzt nicht ungefähr wie unbedingt wie ein Auswärtsspiel angefühlt.
Nee, das definitiv nicht.
Sorry, du wolltest gerade noch was sagen, Jasmin.
Nee, nicht wirklich, außer dass es halt, ja, also Auftreten einfach, sag ich mal, anders war, auch immer noch, was man im Hinterkopf behalten muss, dass es eben große Verletzungssorgen gibt. Der Kader stellt sich jetzt ja wirklich von Woche zu Woche immer mehr von alleine auf.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass Nürnberg jetzt nicht die Übermannschaft ist. Die spielen genauso um den Abstieg wie wir. Und deshalb mussten wir das Spiel eigentlich gewinnen. Und deshalb darf man den Sieg jetzt aber auch nicht überbewerten.
Also du musst definitiv gucken, gegen wen hast du gespielt und was waren die Wochen davor. Und man muss einfach sagen, Hoffenheim, Dortmund und selbst auch Frankfurt, die waren einfach eine Nummer zu groß für uns aktuell. Und so gesehen kam Nürnberg vielleicht wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Die waren die Wochen davor eigentlich gar nicht so schlecht. Die haben auch Frankfurt, haben sie einen Unentschieden abgeluchst. Also es ist ja nicht so, dass die so komplett unter ferner Liefen waren. Also das ist ja nicht so, dass die jetzt bisher eine schlechte Saison hatten. Klar, sie hatten zwei extreme Ausrutscher mit diesen hohen Auswärtsniederlagen. Das heißt, auch immer wieder ein bisschen sprunghaft natürlich denen ihre Leistung. Aber ich hatte gerade gedacht, daheim oder dass es auch daheim bei denen nicht einfach wird. Da muss man aber jetzt fairerweise sagen, hat Weinzierl die Mannschaft einfach sehr, sehr gut auf das eingestellt, was Nürnberg vorhatte. Einerseits auch die Umstellung auf die Viererkette mit, ja, eigentlich einer Dreierkette davor. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und er hatte der Mannschaft das Richtige mitgegeben und er hat es geschafft, das richtige Rezept der Mannschaft mitzugeben, wie sie denn gegen Nürnberg bestehen kann. Wie gesagt, ja, es ist Nürnberg, in Anführungsstrichen nur Nürnberg gewesen, aber Frankfurt hat sich dort schwer getan und es ist nicht so, dass wir in unserer jetzigen Situation, dass ich so eine konzentriertere Leistung unbedingt erwartet hätte. Und das muss man dann einfach auf fairer Weise sagen, auch wenn man sagt, nur Nürnberg, das musst du erstmal in diese Situation bringen. Du kommst mit 3 Niederlagen, du kommst mit 0-11 Toren dahin. Da ist nicht arg viel Selbstbewusstsein da. Und aus diesen ganzen Aspekten gesehen, hat man das sehr, sehr gut gemacht. Und ein Paradebeispiel da für mich ist eigentlich so ein bisschen Kempf gewesen, der zum Glück endlich auf dem Platz gestanden ist. Der hätte uns wahrscheinlich ein paar Wochen davor auch schon immer gut getan. Der war jetzt endlich auf dem Platz und er ist ein bisschen spiegelbildlich für ihn gewesen. Also er hat ein bisschen gebraucht, bis er ins Spiel reingekommen ist, hat sich wirklich reingekämpft und hat gute Werte gehabt, Zweikampfwerte. Also der hat einfach, er hat sich reingehängt. Und das ist eigentlich das, was die Mannschaft zeigen muss. Wenn du solche Leute hast, die das dann halt auch wirklich leben, den Einsatz leben, dann schaffst du es halt auch, dass die ganze Mannschaft das macht und so ein Spiel meines Erachtens dann halt auch gewinnen kann. Also das ist einfach der Einsatz, den musst du halt bringen. Die letzten Wochen lief es dann vielleicht auch einfach ein bisschen ungünstig, recht bald schon mal ein Gegentor oder eine rote Karte. Und dann war einfach die Motivation immer kaputt. Und dieses Mal hat es halt geklappt, dass wir kein Gegentor in der ersten Halbzeit bekommen haben und halt selber das erste gemacht haben. Und das ist, glaube ich, das, was die Mannschaft aktuell braucht. Die braucht dieses kleine Erfolgserlebnis, in Führung gehen zu können. Und dann schaffen sie es vielleicht auch eher, diese Führung eben über die Runden zu bringen. Gefühlt hätte Nürnberg ein Tor geschossen, dann bin ich mir sicher, wäre das nicht gut gegangen, weil dann wären sie tendenziell wieder in ihre Einzelteile zerfallen. So wäre halt die letzten Wochen auch. Und damit, ja.
Ja, man hat ja.
Wichtiger Sieg.
Ja, man hat nach dem 1-0 hat man ja auch gesehen, was für ein Ballast da von der Mannschaft abgefallen ist mit dem Jubel. Und nach dem 2-0, da ging es ja dann richtig ab, da wie Tommy den Ball da unter die Latte gehämmert hat, in den Winkel. Und dann ist bei allen Spielern ist dann kein Halten mehr. Also da ist wirklich, glaube ich, auch schon hoher Druck von denen abgefallen, weil sie liefern mussten, weil sie wussten, dass Dortmund und Hoffenheim und auch Frankfurt zum Start von Weinzierl vielleicht keine ganz so einfache Aufgabe war. Und mit den 0-11 Toren, mit den 3 Niederlagen, dass man gegen Nürnberg eigentlich punkten muss und dass da dann auch nach den Toren dann entsprechend die Freude groß ist bei den Spielern, ist, glaube ich, auch verständlich.
Keine Frage. Und ich meine, Ziele hat es gesagt, Genten hat es gesagt, es war eigentlich egal, wie du das Ding gewinnst, du musstest es gewinnen, weil in dem gleichen Zeit hat Hannover hat am Tag davor gewonnen, Düsseldorf hat 4-1
gegen Hertha gewonnen.
Ja. Also da wären wir schon arg unter Zugzwang gekommen, hätten wir das Ding auch noch verloren. So gesehen ist ganz klar, dass da ganz viel Ballast und Druck abgefallen ist mit den Toren und natürlich dem Sieg am Ende. Also so gesehen richtiger Zeitpunkt, der Einsatz war einfach wieder besser und dann musst du halt eigentlich hoffen, dass ein Sieg, der ist vielleicht nicht spielerisch brillant war, um Gottes Willen war er auf jeden Fall nicht, aber dass der dich wieder ein bisschen in die richtige Richtung bringt. Und das Erstaunliche, um eigentlich auch ein bisschen zu den Toren zu kommen, es waren 2 Tore nach Standards. Normalerweise ist ja so, Eckball in Stuttgart, da kannst du irgendwie rausgehen und dir ein Bier holen gehen, weil da passiert eh nichts. Ja, also, und dieses Mal war es wirklich so 2 Ecken und es passiert was danach. Und kam ja ein paar Mal sozusagen der Gag, ja, guck mal, Altintop, Standards, da geht was, kaum ist der da, haben wir was mit Standards, passiert was und wir schießen Tore danach. Gut, das Ding von Tommy, das wird ihm wahrscheinlich genau einmal im Leben so passieren, dass das Ding so reinkommt, ist aber auch egal. War wirklich beides Mal nach Ecken. Ich habe keine Ahnung, ob Altintop in irgendwas gesagt hat, was man mit einer Ecke machen kann. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht hat er ihn auch nur gut zugeredet und dann allein war seine Verpflichtung schon okay.
Ja, ich habe ja auf Twitter habe ich einen Tweet gelesen, dass Altintop in Augsburg unheimlich wichtig für die Mannschaft war im Abstiegskampf. Und dass es nie ein Fehler ist, den auf der Bank sitzen zu haben, wie viel er jetzt bei dem Spiel gegen Nürnberg an den Standards, wie viel er dafür kann, was er da verändert hat, das wissen wir natürlich nicht. Aber das, was man so gehört hat, auch aus Augsburg, dass kein Fehler ist, ihn auf der Bank zu haben, ja, da kann vielleicht auch eventuell auch ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf bei uns dann werden.
Also ich denke generell, es wurde ja sehr stark kritisiert, wie kann man da jemanden für 6 Wochen holen? Wobei ich da wirklich denke, hey, das ist so unverbindlich. Ja, du holst dir einen Spieler, der hat eine gewisse Erfahrung, der bringt vielleicht auch eben, wie du es gesagt hast, was Positives mit in die Mannschaft rein. Du holst dir den für 6 Wochen. Der Vertrag ist begrenzt. Du kannst gucken, ob du irgendwie zusammenarbeiten kannst. Das heißt, ob der VfB und Altintop zusammenpassen, ob er was bringt. Ich meine, Weinzierl kannte ihn ja noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und was soll schieflaufen? Wenn es nichts ist, dann geht er nach 6 Wochen. Dann ist es okay, wenn man aber das Gefühl hat, hey, der kann das Trainerteam verstärken und der kann uns weiterhelfen, dann hilft er uns weiter. Also ich muss ich sagen, sehe ich sehr, sehr entspannt. Bei so einer Verpflichtung ist ja nicht so, dass man gleich gesagt hat, hier, das übliche VfB, 3-Jahres-Vertrag und viel Spaß damit, sondern das ist ja also wirklich sehr, sehr übersichtlich und ich denke und ich bin mir auch sicher, dass es sich finanziell sehr im Rahmen halten wird. Der wird jetzt nicht dann Mördergehalt für die 6 Wochen bekommen.
Ja, das denke ich auch.
Ja, was ich sonst noch, also auch, sag ich mal, vielleicht überraschend oder bemerkenswert fand, dass eben, es gab ja auch ein paar Chancen und dass die Mannschaft dann trotzdem noch weitergemacht hat, weil es gab ja auch schon so Phasen, da sind dann 2 Torschüsse nicht reingegangen, sind weniger gelaufen. Deswegen war das eigentlich jetzt auch mal gut, weil gerade jetzt diese Doppelchance von Gentner, da habe ich schon gedacht, so okay, das war's dann jetzt. Dann, wenn der nicht reingeht, dann dauert es noch ewig, bis irgendein Tor schießt. Jemand ein Tor schießt und dann haben sie eben dann doch noch getroffen und ja, gerade ist das eigentlich nur ein 1-0 und wie ihr vorhin schon gesagt habt, der Jubel, der ist halt mehr so 7-0-Sieg oder Derby-Sieg und nicht ein 1-0 gegen Nürnberg.
Mhm. Ja, wie gesagt, das ist aber, wie gesagt, verstehe ich voll, da fällt einfach ganz, ganz viel Anspannung ab. Und da freust du dich dann halt mal einen Ticken mehr, wenn der ganze Ballast von den letzten Wochen runterfällt. Also kann ich die schon sehr gut verstehen.
Definitiv. Wen du vorher auch schon angesprochen hattest, war Marc-Oliver Kempf. Den fand ich auch nach ein paar Anfangsschwierigkeiten sehr stark eigentlich und war auch froh, den mal wieder oder beim VfB auf dem Platz zu sehen. Und ich glaube, dass der in seiner aktuellen Verfassung, wenn er verletzungsfrei bleibt, uns auch weiterhelfen kann. Definitiv.
Spannend wird da mit Sicherheit zu sehen. Insua war ja gesperrt, er hat ja auf seiner Position gespielt.
Ja.
Und gegen Leverkusen hat Weinzierl da jetzt auf einmal eine Möglichkeit, sich so zu entscheiden zwischen 2 Spielern. Ne? Also, wenn man Sosa ist ja länger, fällt ja länger aus.
Ja.
Und jetzt muss er gucken, lasse ich Kempf drin oder ziehe ich Insua wieder rein? Das Gefühl würde mir gerade sagen, dass er Kempf eher auf jeden Fall auf der Position lässt, weil der Abwehrverbund hat so funktioniert. Da sehe ich jetzt nicht wirklich den Grund, ihn wieder rauszunehmen. Und ich meine, vielleicht, das gab es auch schon das eine oder andere Mal, dass ihn Insua ein Stück weiter vorne gespielt hat. Das könnte ja auch eine Alternative oder eine zusätzliche Option sein.
Ne? Ja, es hängt auch immer davon ab, ob man jetzt eine Viererkette spielt oder die Dreierkette mit den 2 Außenverteidigern dann noch. Also, weil Kempf ist ja eigentlich gelernter Innenverteidiger, der kann ja Innenverteidigung und Linksverteidiger, also hat man ja gesehen, hat er eigentlich drauf. Also
ja, ist da. Ich glaube, Innenverteidigung würde mich überraschen, wenn
jetzt ja, auch
nach dem Ausfall von Badstuber, wenn Weinzierl da jetzt umbaut, weil das hat jetzt mal wieder mit Baumgartl und Pavard eigentlich ganz gut funktioniert. Und das sehe ich jetzt nicht, glaube ich. Zu das Ding wird er nicht auseinanderreißen. Das ist wirklich eher die Frage, ob er ihn zu dann nochmal bringt. Aber ich sag, das Gefühl sagt mir, dass er die Viererkette, die diesmal funktionierende Viererkette, vielleicht einfach erstmal so belässt.
Ja.
Und Baumgartl fand ich jetzt wirklich sehr stark, ist auch unabhängig von dem Tor, aber hinten jetzt wirklich gut. Und auch beim Badstuber, was ich da eher, sag ich mal, überraschend fand, dass er morgens über Twitter bekannt gegeben hat, dass er Wadenprobleme hat und nicht spielen wird. Normalerweise kommt ja sowas vom Verein und irgendwann in der Kurs vom Spiel, aber nicht, dass der Spieler twittert, er kann heute nicht spielen.
Das ist sowieso ein bisschen gerade komisch. Also man sollte da vermutlich jetzt nicht zu viel Verschwörungstheorie oder Spekulationen reinmachen, aber die Geschichte war interessant, dass er das bekannt gegeben hat. Und jetzt heißt
und
ja,
die offizielle Pressemeldung,
genau,
dann, dass
genau,
er ausfallen
dass er
wird. Ja.
Dass er jetzt irgendwie 2 Wochen nicht am Training teilnimmt und dass er da dementsprechend in München zur Behandlung ist. Das ist ein bisschen komisch, ist es. Also das ist irgendwie so nicht gefühlt, wie man das jetzt erwarten würde. Also bei so einer Verletzung eine Pressemitteilung rauszugeben und auch mit der Behandlung, es hinterlässt so ein bisschen, wie man im Schwäbischen dann so schön sagt, ein Geschmäckle. Also keine Ahnung, ob da irgendwas ist, ein bisschen gerade im Unklaren oder im Unreinen ist. Aber es lässt Raum zur Spekulation offen. Ja? Und hätten sie einfach geschrieben, ich meine, bei Badstuber, der ist letzte Saison öfters mal aufs Fuß gefallen, mit der ein oder anderen Muskelverletzung, hätten sie einfach gesagt, jo, der ist halt wieder verletzt und trainiert jetzt halt nicht mit. Hätte wahrscheinlich keiner was gesagt, aber so mit dieser, ja, ist dann in München und mit VfB abgestimmt und so weiter, das las ich ein bisschen komisch, oder man konnte es komisch lesen, wenn man wollte, aber wahrscheinlich sollten wir dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung schenken.
Ja, nee, ich glaube, man darf da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Klar, es mich hat es auch am Anfang gewundert, aber ja, mal sehen, was da noch kommen wird.
Ja, irgendwie, also er macht. Badstuber macht generell für mich so einfach einen recht unzufriedenen Eindruck, was nicht unbedingt darin liegt, dass er beim VfB ist, sondern ich glaube, einerseits, er ist mit sich selber unzufrieden, weil er weiß, dass er an sich besser kicken kann, ihn natürlich die ganzen Verletzungen ihn immer wieder zurückgeworfen haben, und ich glaube, das frustriert ihn gefühlt selber, dass er einfach nicht das Level abrufen kann, von dem er weiß, dass es ab, also dass es eigentlich drauf hat. Und dann kommt, glaube ich, so ein bisschen Unzufriedenheit bei ihm, und er scheint ja auch von dem, was man so ein bisschen hört, in der Mannschaft immer mal wieder anzuecken mit der einen oder anderen Aktion, dass er mal jemand quasi zusammenscheißt oder irgendwas. Also da gibt's ja immer mal wieder so ein paar Richtung, also Kommentare oder Berichte in der Richtung, dass da das Gefüge nicht so ganz optimal ist. Und ich würde es bei ihm wirklich ein bisschen auf dem, er hat einerseits einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich, diese Mentalität gewinnen zu wollen. Und ich glaube, dann kommt einfach bei ihm so ein bisschen die Unzufriedenheit durch.
Ja, also wenn er auf dem Platz steht dann und er macht einen Fehler, dann siehst du auch, wie er sich darüber ärgert, wie er eben mit sich selbst nicht zufrieden ist. Also das ist ja ganz klar zu erkennen, was bei anderen Spielern jetzt vielleicht nicht so deutlich zu erkennen ist. Also wenn er auf dem Platz steht, dann will er wirklich gewinnen. Dann, und wenn er Fehler macht, dann ärgert er sich auch echt drüber. Was nichts daran ändert, dass er eben schon ein bisschen langsam ist, dass er die Laufduelle nicht immer gewinnt und ja, er auch immer älter wird.
Ja, und diese Saison halt vor allem auch diese Schnitzer hatte, die hat er letzte Saison einfach nicht so gehabt. Da war er natürlich auch nicht der Schnellste, aber es ist lang nicht so ins Gewicht gefallen, weil er natürlich nicht diese Fehler gemacht hat, und ich glaube, das nagt alles so ein bisschen an ihm. Und da muss man ihn auf der einen Seite ein bisschen in Schutz nehmen, auf der anderen Seite, auch wenn du frustriert bist, darfst du natürlich nicht bei deinen Mannschaftskollegen groß anecken oder die dann irgendwie zur Schnecke machen, so nach dem Motto, und deinen Frust an denen rauslassen. Das funktioniert natürlich dann auch nicht.
Ja, nee, auf keinen Fall.
Und da bin ich dann echt gespannt, wie es mit ihm weitergeht, im Sinn von, ob die Unzufriedenheit einfach so stark überhand nimmt, dass er sagt, ja, ich suche mir einen Winter oder spätestens zur neuen Saison dann einen neuen Verein. Also da bin ich echt gerade gespannt. Vor allem, wenn jetzt noch hinzukommt, Kempf ist zurückgekommen, macht seine Sache gut, Baumgartl und Pavard sind gerade in der Innenverteidigung, dann wird es halt langsam auch eng für ihn, rein von der Position her und ja, von der Spielzeit her. Und ich glaube, dann wird er doppelt unzufrieden. Also ist mit Sicherheit ein spannendes Thema, was auch Weinzierl da zu betreuen hat.
Aber nur in dem Fall, falls er gehen sollte, nicht länger ausfällt, wie auch immer, bräuchte man dann halt einen neuen Innenverteidiger.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Spricht ja nichts dagegen. Ist ja grundsätzlich nicht so, aber es ist einfach, er ist mit Sicherheit, er gehört zu den Spielern, auch wie ein paar andere, wie ein Castro, wie ein Aogo, Beck, Gentner, die den Anspruch an sich selber haben, zu spielen zu müssen. Und es funktioniert halt nicht. Und ich finde auch gut, dass Weinzierl da jetzt schon bei Castro dem relativ die, ja, sagen wir mal, gelbe Karte gezeigt hat oder was auch immer, den recht eindeutig auf die Bank verfrachtet hat. Ja, als allein, er hat ihn ja nicht mal eingewechselt mehr.
Ja, dann Aidonis einzuwechseln anstatt Castro, genau. Oder so, ist ja schon ein Zeichen.
Fand ich auch, dazu sagen, okay, ich habe da zwar eigentlich noch den Erfahrenen auf der Bank, aber nö, ich bringe den Jungen vielleicht auch natürlich als Belohnung dafür, dass er die Woche über gut trainiert hat, ist aber auch egal. Aber du setzt damit natürlich als Weinzierl ein Zeichen. Was ich zum Beispiel jetzt wirklich eine positive Geschichte finde, dass er das da gemacht hat und ihn einfach aus, auch draußen lässt, weil, sind wir ehrlich, Castro hat in der Saison noch wirklich nichts gezeigt von dem, warum er sagt, deswegen ist er beim VfB. Und dann spielt er halt einfach nicht. Und das finde ich ist was ganz, ganz Wichtiges und ich hoffe, dass das Weinzierl eben besser macht, als das unter Korkut passiert ist, dass jemand, der nicht funktioniert und der nicht gut spielt, am Ende auch einfach nicht auf dem Platz steht. Und ich hoffe, dass er sich da wirklich nicht groß an Namen hält und wenn Leute einfach nicht über längere Zeit nicht Leistung abliefern, dass sie dann einfach nicht spielen.
Aber ist gerade eine Einwechslung von Maidonis, würde ich jetzt in der Situation nicht so hochhängen. Wenn es jetzt 0-0 gewesen wäre oder man gerade 1-0 geführt hätte, weiß ich nicht, ob er den eingewechselt hat. Aber zu dem Zeitpunkt war es ja relativ klar. Und wie, dann wechselst du da lieber mal einen jungen Spieler ein, als wenn er dann, wenn man 3-0 hinten liegt, dann noch eine Minute gibt. Also von dem her, in der Situation, das war dann schon ein Auslauf und am Ende, ja, da hat er dann den halt noch eingewechselt.
Ja, ja, das, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das war die 91. Spielminute, da stand ja schon 2-0, war eigentlich alles klar.
Hallo, wir sind der VfB.
Oh, 91.
Minute, da kann bei uns noch alles passieren. Zack, zwei Gegentore.
Das natürlich auch, aber also im Stadion ist es mir anders vor, also da ist mir anders vorgekommen. Da habe ich gedacht, oh, hallo.
Ich finde, das ist schon eine gewisse Aussage, die du als Trainer damit triffst, meiner Meinung nach.
Ja. Also wenn wir schon über Einwechslungen sprechen, könnten wir mal über Tommy sprechen, weil der war ja auch, ich weiß nicht wie lange auf dem Platz, aber dann auch eben ein Joker-Tor, was wir jetzt ja auch so länger nicht mehr hatten. Und gerade jetzt, dann saß er jetzt mal auf der Bank und hat dann auch wirklich ein super Tor gemacht.
Ja, also Weinzierl hat ja bei Beginn Tommy wieder in die Startelf gesetzt, jetzt saß er wieder auf der Bank. Mich persönlich, habe ich auch schon mal auf Twitter geschrieben, würde mal interessieren, was da los, also passt er nicht ins System oder dass er auf bei unter Korkut erst auf der Bank sitzt, jetzt bei unter Weinzierl wieder am Anfang auf der Bank sitzt, das wundert mich schon. Aber ja, natürlich das Tor, das ist unglaublich, wie er die, habe ich ja schon vorher gesagt, wie er den da reinmacht. Das, ja, unbeschreiblich.
Gut, ich glaube, bei Tommy ist einfach, muss man auch fairerweise sagen, er hat eine super starke Rückrunde gehabt, ist dann aber auch wie alle anderen natürlich jetzt in der Hinrunde nicht sonderlich positiv aufgefallen und so gut waren dann seine Einsätze halt teilweise auch nicht und wie ich gerade vorhin gesagt habe, dann zu sagen, okay, jetzt ein Spiel war vielleicht einfach nicht so gut von dir, dann probiere ich es nochmal mit einem anderen, finde ich okay. Ich meine, er hat jetzt definitiv nach seiner Einwechslung, war übrigens 78. Minute, also auch eher relativ schon am Ende, aber dann hat er seine Sache gut gemacht und ich glaube, das ist halt einfach der Weg, den du gehen musst. Es hat niemanden oder nur wenige haben den gesetzten Platz. Und wenn du halt nicht die Leistung gebracht hast, die der Trainer von dir erwartet, ja, dann kommst du halt wieder von der Bank. Dann musst du dich das nächste Mal wieder beweisen. Finde ich jetzt prinzipiell okay. Und wie gesagt, gerade bei Tommy oft, also ich hatte das Gefühl, die Saison war auch oft besser, wenn er von der Bank gekommen ist, wenn er eingewechselt worden ist und von Anfang an, aber hat es vielleicht dann einfach nicht so funktioniert. Aber wie gesagt, muss man fairerweise sagen, die ganze Mannschaft hat die Saison noch nicht funktioniert. Das, man sollte da jetzt nicht unbedingt einzeln rausgreifen. Ich meine, es gab noch schwächere, ja, und es gab einfach welche, die haben noch ein bisschen besser die Leistung einfach gezeigt. Aber es ist ja in der ganzen Mannschaft der Wurm drin. Und so gesehen, er ist ein junger Spieler. Er hat, wie gesagt, die Rückrunde gut gemacht, dass da dann vielleicht auch wieder ein Loch kommt, wo er dann einfach erstmal ein paar Wochen nicht so gut ist, ist erstmal nicht überraschend. Also finde ich jetzt erstmal nicht überraschend. Das hast du einfach oft so letztendlich auch bei Pavard. Ich meine, der kommt als Weltmeister zurück, natürlich mit einem Gefühl von mir liegt die Welt zu Füßen, ja. Ich habe eine gute Rückrunde mit dem VfB gespielt. Ich habe mit Frankreich, bin ich Weltmeister geworden, habe dort fast jedes Spiel gemacht. War Stammspieler und ja, dann kommst du zurück und hast in Stuttgart Abstiegskampf. Da ist der Kopf, glaube ich, ein bisschen woanders, da sind die Gedanken woanders. Und bei ihm gilt auch, das ist dann halt auch nur ein junger Spieler und dann fällst du halt eher mal in ein Loch. Vor allem, wenn du dann niemanden hast, der dich hochzieht. Also wenn die Mannschaft halt generell dich nicht hochzieht.
Das sieht man jetzt ja auch wieder. Also wo es dann mal gelaufen ist, kannst du die Mannschaft auch spielen lassen. Das war jetzt nicht perfekt und es kann auch gegen anderen Gegner wieder so sein. Aber man hat ja schon die Stärke von einem, sag ich mal, guten Kader und letzte Rückrunde war ja auch nichts anderes. Es lief durch ein paar Ergebnisse und dann hast du die Mannschaft so spielen lassen und dann haben sie auch gegen Bayern und gegen Leverkusen gewonnen, wo du nie erwartet hättest und es dir danach nie wirklich erklären konntest und es lief halt. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir so eine Serie jetzt starten, aber einfach wie viel Selbstvertrauen ausmachen kann, hat man in der Rückrunde mit der Mannschaft oder generell beim VfB oder im Fußball gesehen.
Absolut. Ich meine, es hat einfach so, so viel mit dem Kopf zu tun. Ja, es wurde ja auch ganz viel über die Fitness jetzt gesprochen. Da ist mit Sicherheit alles nicht perfekt. Das hat Weinzierl angesprochen, das hat Reschke angesprochen. Also ich denke, da ist mit Sicherheit Nachholbedarf, da wurde vielleicht nicht perfekt gearbeitet, aber es passiert einfach so viel im Kopf. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn du 3-4 Spiele gewonnen hast oder nicht verloren hast, dann ist der Kopf frischer, dann sind die Beine in Anführungsstrichen leichter, dann läufst du anders, dann bist du bereit, den extra Weg, den extra Meter zu gehen, versuchen einen Sprint anzunehmen, den du vielleicht sonst nicht annehmen würdest, weil du weißt, wir liegen eh 3-0 zurück, wir verlieren eh wieder. Da ist der Kopf ein ganz anderer. Und ich glaube, das macht dann einfach auch ganz, ganz viel aus. Also mit Sicherheit, du brauchst das Selbstvertrauen wieder und es kommt. 2,50 € oder wie viel sind es? 3 € ins Phrasenschwein, das kommt, kommt natürlich durch Erfolg. Kannst du dir das Selbstvertrauen wiederholen und dann bist du auch im Kopf wieder fitter. Und das ist eine Kombination, denke ich, aus beiden. Also einerseits, du musst das Selbstvertrauen haben, dann stimmt der Kopf und wie gesagt, ich glaube, dann kommt es auch mit der Laufleistung wieder. Plus kommt mit Sicherheit dazu, und sonst würden es alle nicht so betonen, und sonst, da ist einfach auch ein bisschen was dran, dass die Fitness nicht hundertprozentig ist.
Ja. Ja, definitiv. Also das mit der Einstellung, das kann ich auch aus eigener Erfahrung, ich spiele ja selber Fußball, das fängt bei der Kreisliga an. Also wenn du da 3-4 Spiele in Folge gewinnst und oben mitspielst, dann gehst du ganz anders ins Spiel rein, wie wenn du die letzten 3 Spiele alle 4-0 verloren hast und dann nach dem ersten Gegentor merkst, das geht schon wieder von vorne los. Also da macht die Einstellung ganz viel aus.
Daran muss halt gearbeitet jetzt werden, dass ein Gegentor dann man nicht noch die nächsten 3 gleich bekommt, weil dann hat man auch keine Chance mehr, irgendwas noch aufzuholen, weil dann plätschert das Spiel dann halt noch in der zweiten Halbzeit hin. Dann hat man vielleicht mal eine okay Leistung, aber weil der Gegner sich einfach auch nicht mehr anstrengt. Das hatten wir jetzt ja auch die Fälle.
Richtig. Ja, genau. War ja gegen Dortmund und Hoffenheim der Fall, dass wir relativ schnell relativ viele Tore bekommen haben.
Ja, Hoffenheim war zwar erst die zweite Halbzeit, aber danach bist du dann halt einfach eingebrochen, weil dann einfach, klar, wie gesagt, da stimmt einfach der Kopf nicht. Und das ist dann halt, denke ich, was anderes, wenn du in die Rückrunde auch nochmal zurückguckst, da lagen wir ab und zu zurück, aber da war dann einfach so der Kopf, naja gut, biegen wir halt um, ja, irgendwie. Also, und das macht einfach, das kriegst du nur, wenn du halt mal ein paar Wochen nicht verlierst. Und so gesehen ist natürlich das Spiel in Nürnberg, in Leverkusen dann entsprechend wichtig, weil wenn du dort gleich wieder 3 oder 4-0 verlieren solltest, dann ist dieser Hauch, dieser Anflug von es könnte besser werden, wird dann auch ganz schnell natürlich wieder unterbrochen. Deswegen glaube ich, ist dieses Spiel einfach sehr, sehr wichtig und Leverkusen hat sich auch die letzten Wochen sehr, sehr wechselhaft präsentiert. Mal haben sie 5-0 in Gladbach gewonnen.
Gladbach, ja.
Dann verlieren sie wiederum 3-0.
Ja, die haben auch bei der Bremen 6-2 geschlagen. Genau. Also da
sehr wechselhaft.
Also sehr schwer einzuschätzen.
Ja, da aktuell. Hoffe ich, dass wir wieder so eine eher schlechtere Phase von denen erwischen. Weil sonst, weil die können definitiv eigentlich auf dem Niveau von, ja, sag mal, Frankfurt oder so eigentlich gut kicken. Und dann wird es mit Sicherheit schwer. Und das hat man eben dieses frühe Gegentor nicht bekommen. Das spricht dann eigentlich dann eher für uns, wenn wir schaffen, länger Gegentor frei zu bleiben oder idealerweise selbst ein Tor zu schießen.
Ja, das hat uns ja beim letzten Auswärtsspiel in Leverkusen ganz schön in die Karten gespielt. Definitiv. Da hat sogar der Gentner getroffen.
Da hat sogar Gentner getroffen, ja.
Ja.
Kommt auch ab und zu vor.
Und muss es einfach versuchen, auch jeden Punkt irgendwie mitzunehmen, daheim wie auch auswärts. Weil wenn man jetzt eben schaut, Restprogramm ist nicht mehr so lang hin bis zur Winterpause, wenn man mal die Punktzahl anschaut. Ja, und wo man noch Punkte holen könnte, so im Normalfall vielleicht, dann ist es auch nicht mehr so viel. Und mit wenigstens einer einigermaßen guten Stimmung in die Winterpause zu gehen, wäre dann auch wichtig. Und dann nicht zurückkommen mit als 18. mit Hochrechnung in der Presse, dass so jemand noch nie da in Klassen hat geschafft oder wie auch immer, je nachdem, wie es jetzt ausgeht. Also da kann die Mannschaft sich einfach selber, könnte sich auch einen Gefallen tun, wenn sie jetzt mal noch ein paar Spiele relativ gut spielen und dann auch mal einen dreckigen Sieg einfahren. Das braucht, es erwartet ja kein Fan des Schönspielen und tollen Fußball. Klar wäre es gut, aber vor allem braucht man jetzt halt mal Punkte, auch wenn das jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich will nicht hochzählen, wie viel Euro ins Phrasenschwein wären.
Ja, auf jeden Fall. Also der Sieg gegen Nürnberg war unheimlich wichtig und sie könnten jetzt eben daraus auch es schaffen, gegen Leverkusen oder auch gegen Augsburg, das Spiel, das danach kommt, Punkte zu holen, wichtige Punkte zu holen, um eben, wie du angesprochen hast, nicht ganz so abgeschlagen in die Winterpause zu gehen.
Also ich denke, du idealerweise hast du irgendwie 15 Punkte noch auf dem Konto. Das heißt, du kriegst jetzt nur irgendwie so 6, 7 Punkte hin. Das wäre schon wirklich fast ideal, weil dann gehst du mit 15 in die Rückrunde. Das ist machbar. Das Restprogramm ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Es sind aber ein, zwei Spiele, die bei, da kannst du noch punkten. Also es wird mit Sicherheit interessant, wie da die nächsten Wochen so laufen. Stand heute würde ich sagen, nimmst du einen Punkt in Leverkusen mit. Wäre klasse, wäre absolut klasse. Wie gesagt, danach kommt Augsburg. Das ist ein Spiel, idealerweise, weil sonst hast du echt nicht mehr arg viele, gegen die du gefühlt punkten kannst, solltest du dort gewinnen. Und dann wieder irgendwie, ja, eben nicht mit 10 Punkten die in die Rückrunde gehen, sondern halt so 15. Und den, vor allem den Abstand natürlich zu den zum Relegationsplatz bzw. zum Rentenufer halt vor allem nicht zu groß werden lassen. Das war ja auch genau das Ding mit Nürnberg, ne? Also sonst wäre der Abstand ja einfach schon richtig, richtig groß geworden und das halt am 12. Spieltag. Also da, wenn du da irgendwo einen Punkt dahinter hängst oder zwei, alles kein Thema. Aber wenn wir da auf einmal schon von 5 oder 6 Punkten sprechen, dann wird's halt schon echt hart, weil du musst dann 2, 3 Spiele gewinnen, um überhaupt mal wieder ranzukommen. Und so gesehen, wie gesagt, wichtiger Sieg zu einem richtigen Zeitpunkt und hoffentlich eben auch
der Dosenöffner.
Ja, der erste Schritt Richtung Verbesserung. Und es wurde auch wieder ein paar Mal geschrieben und wir wurden darauf auch angesprochen. Absolut erstaunlich, dass nach dieser Kacksaison, also bisher, wieder 10.000, 12.000 genaue Zahlen hast du da ja nicht, weil ja ganz viele Karten und Leute dann ja in irgendwelchen Blogs von eigentlich Nürnberger sitzen, aber sagen wir mal, es waren 10.000 da oder sind es 12.000, letztendlich gar nicht so wichtig. Es ist schon echt erstaunlich, dass trotz mehr als dürftiger Leistung, sowohl auswärts als auch natürlich daheim, das Stadion ja fast jedes Mal gefüllt, dass die Fans dem VfB doch echt so die Stange halten. Also muss man schon sagen, es wird ja immer von den Stuttgarter Publikum ist manchmal schwierig oder so. Aber da muss ja halt sagen, gut, in der Situation 10.000, 12.000 Leute nach Nürnberg fahren als Tabellenletzter, davor 3 Spiele verloren, das ist nicht so schlecht. Da muss man mal wirklich, um es schwäbisch zu sagen, es ist nicht ganz schlecht. Also das ist schon okay, was die Fans da hinkriegen und packen. Aber interessant ist natürlich, warum ist gerade eigentlich so die Bindung oder diese, ja, trotz allem noch diese Leidensfähigkeit so groß?
Also mit Nürnberg sehe ich das so, also glaube ich, dass das mit der zweiten Liga noch mit dem 3-2 zusammenhängt, mit der unglaublichen Atmosphäre damals und natürlich dem späten Ausgleich von Florian Klein. Das kam auch, ja, natürlich. Ganz, ganz, ganz schlimm. Nee, natürlich, das ist der Sieg. Jetzt bin ich ein bisschen. Nee, alles gut, das war natürlich richtig. Und natürlich kam das gelegen, weil es war Samstag 15:30 Uhr, ist nicht so weit entfernt, Nürnberg. Ja, aber dennoch, klar, keine Frage, es ist unheimlich gut, also unheimlich erstaunlich teilweise, aber auch schön zu sehen, wie die Fans immer noch hinter dem VfB stehen. Und ja, das kriegt die Mannschaft, sollte die Mannschaft auch mitbekommen.
Das hoffe ich doch. Ich meine, gegen Frankfurt haben sie sich ja mal umgedreht, aber das ist auch okay. Ist vollkommen in Ordnung, weil es ist einfach nach den letzten Wochen ist so eine Reaktion dann auch mal absolut drin. Aber wie gesagt, ich bin einfach wirklich überrascht, wenn ich mir den VfB noch so vor ein paar Jahren vorgestellt hätte, in ähnlichen Situationen, da wären auswärts halt nach Nürnberg ein paar Tausend mitgefahren. Irgendwie scheint der VfB trotz allem Drum und Dran, trotz dass wir eine AG geworden sind und schlechten Leistungen jetzt in der Hinrunde, die Fans stehen zu ihrem Verein und das ist eigentlich auch mit Sicherheit ein Signal, eben, wie du es gesagt hast, an die Mannschaft und den Verein und auch natürlich eine Verpflichtung da, entsprechend den Einsatz zu zeigen, damit diese Begeisterung auch, dass man diese Begeisterung auch zurückgezahlt bekommt als Fan.
Ja, also ja, ich habe mal eine Frage an euch. Wie fandet ihr denn das gegen, du hast schon angesprochen, gegen Frankfurt, als sich eben die Stehplätze umgedreht haben? Es wurde viel geschrieben, dass sich die Fans der Mannschaft abgewendet haben. Ich persönlich fand das aber gar nicht so dramatisch. Ich habe es eher so empfunden, dass man eben dadurch den Oberrang noch mehr mit in die Stimmung einbeziehen wollte. Weil du jetzt auch gerade davon gesprochen hast, dass die Fans sich umgedreht hätten, weil es klingt immer so negativ, so die Fans wenden sich vom Spielfeld ab. Ich persönlich fand das nämlich gar nicht so negativ, wie ich es häufig gelesen habe.
Jasmin, du stehst ja unten.
Ja, also mir ist es echt auch nicht so aufgefallen. Also ich hatte es, also ich stehe, stand ein Block weiter rechts von denen, die sich umgedreht hatten. Ich hatte nur das gesehen. Aber eigentlich hatten in der Zeit trotzdem Stimmung gemacht und auch das ganze Spiel. Also da kann man wenig sagen. Also auch die letzten beiden Spiele davor war ich jetzt war ich weg und nicht im Stadion. Aber selbst für die Situation war trotzdem generell gute Stimmung. Was mir eher leid getan hat, war gegen Frankfurt dann die Pfiffe danach für die Mannschaft. Also das Spiel war schlecht, die Spiele davor auch, aber vieles ist halt auch nicht, also klar auch von den Spielern auf dem Platz, aber viel auch rundherum eben schief gelaufen. Und da muss die Mannschaft sich da eben hinstellen. Die standen echt lange da
Ja.
und sich auspfeifen lassen, vielleicht klar zu Recht, aber wenn du sie siehst oder du selbst, also ich versetze mich immer selber in die Rolle, wenn ich schlechte Leistungen im Job bringe und ich mich dann noch überlegen müsste, dass ich dann noch von, keine Ahnung, wie viel tausend Leuten ausgepfiffen werde, weiß ich nicht, ob ich am nächsten Tag dann so eine bessere Leistung bringe und das muss man auch erstmal wegstecken. Klar, es heißt immer, es sind Fußballer, es sind Profis, bekommen X Millionen, aber es sind eben auch Menschen dahinter und die müssen sich dahinstellen und für auch, keine Ahnung, einen Trainer, der den nicht richtig fit gemacht hat, Athletiktrainer, Kaderplaner, wer auch alles da im Hintergrund arbeitet, müssen sich hinstellen und das dann von Fans und kriegen das von Fans dann so gespiegelt. Also deswegen da, das fand ich eher, sag ich mal, erschreckend.
Ja, aber ich bin mit Sicherheit kein Freund von Pfiffen. Definitiv nicht. Aber da muss man fairerweise die Leute verstehen. Ja, also kommst du ins Stadion, kriegst jede Woche jedes Mal wieder ein Kackspiel gezeigt. Diesmal 0-3 gegen Frankfurt. Die 2 Wochen davor 0-4 gegen Dortmund. Und dass dann Leute pfeifen, wie gesagt, das muss man nicht tun, aber dass es dann welche machen. Es ist nicht schön. Sollte dir als Spieler dann eben zu denken geben, sagen, okay, vermutlich war das jetzt gerade nicht so gut. Und es hängt natürlich ganz arg vom Charakter ab. Es gibt Leute, wie du gesagt hast, die das dann auch, denen es dann vielleicht zusetzt, ja, die da vielleicht eher drauf reagieren. Und es gibt andere, die sich spornen, das dann an zu sagen, okay, wir müssen anders auftreten, weil diese Pfiffe ist nicht gut und wir haben quasi die Intention der Pfiffe verstanden. Wir müssen mehr Gas geben. Also ich denke, da gibt es auch die Leute, also auch Spieler werden da unterschiedlich drauf reagieren. Es ist, wie gesagt, ich finde es auf eine Art wirklich nachvollziehbar, dass dann sowas irgendwann kommt. Das kommt nicht nur in Stuttgart, auch wenn es dann oft gesagt wird, es wird nur in Stuttgart gepfiffen. Absolute Bullshit. Das ist definitiv nicht der Fall. Das gibt's in anderen Stadien auch. Und wie gesagt, es ist keine schöne Erscheinung, aber es gibt sie. Und ich hoffe, dass unsere Fußballer damit klarkommen und es als ihnen entgegengebrachte Kritik auffassen, dass sie doch bitte das nächste Mal mehr Einsatz zeigen sollen.
Ja, doch sehe ich ähnlich. Und wenn es gut läuft oder wenn es auch für González in dem Beispiel gegen Werder Bremen nicht so gut läuft, dann gibt es ja auch die Kurve, die dann die Spieler wieder versucht aufzumuntern mit Sprechgesängen. Dann feiert man in Nürnberg. Also ich will das gar nicht rechtfertigen, dass die Spieler da ausgepfiffen werden und sich für manche das vielleicht auch nicht gut anfühlt. Für manche ist das vielleicht kein Ansporn. Definitiv nicht, aber es gibt ja auch die schönen Momente dann mit den Fans, wenn es wieder gut läuft.
Ja. Definitiv, und das ist ja bis jetzt, also ja auch noch, sag ich mal, relativ in Maßen wirklich, da hatten wir in so Situationen schon andere Stimmung im Stadion, auch die letzten Jahre. Vielleicht hat man sich echt irgendwie dran gewöhnt, auch wenn es jetzt, wo man sich eigentlich daran nicht gewöhnen möchte, aber ja, genau erklären kann ich es mir auch nicht, wieso jetzt wirklich so viele Leute dauerhaft so ins Stadion kommen. Also mich freut's, es macht, finde ich, verdammt viel Spaß, wenn man wieder ins Stadion gehen kann oder nach Nürnberg fährt und ja, auch viel Gemeinschaftserlebnis und dann aber trotzdem so den VfB zu sehen und hoffentlich jetzt die nächsten Spiele mit bisschen mehr weiter oder besser Einsatz und dann auch mehr Punkten.
Und die Schwaben sind auch, wenn man es ihnen ja immer anders nachsagt, sie sind ja auf eine Weise auch begeisterungsfähig. Ja, und ich glaube, es hat jetzt wirklich viele Jahre gebraucht, bis so diese Beziehung Fans-VfB auch ein bisschen stärker aufgebaut worden ist. Aber wenn sie dann mal was dabei sind, die Schwaben, dann bleiben sie auch dabei, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das kommt mit Sicherheit auch noch hinzu. Der Schwabe braucht immer ein bisschen länger, bis er sich öffnet. Vielleicht ist das über die letzten Jahre auch einfach passiert. Man hat sich dem Verein geöffnet und jetzt passt es und jetzt geht man dann halt auch mal eher durch die schlechten Zeiten. Was eigentlich der Schwabe ist, finde ich, gefühlt für mich keiner, der irgendwas sofort fallen lässt, wenn es denn mal nicht funktioniert, sondern der dann auch mal was bei der Stange, dann etwas auf die Stange hält.
Obwohl ich da jetzt Fan auch irgendwie, also das Wort Fan so generalisiert auch wieder schwierig finde. Es gibt vielleicht ein paar Leute, aber vielen geht es ja auch eher so, dass sie sich eher abwenden. Jetzt nicht nur VfB, sondern komplett, sag ich mal, Fußballbusiness von Fernsehübertragung bis Millionen, was auch sonst da alles noch für individuelle Gründe sind. Von dem her, weiß nicht, so individualisieren ist schwer und man weiß ja auch, also das generell das Verhältnis gerade durch die Ausgliederung und verschiedene andere Themen, die rund um Verein gab, jetzt auch nicht so die beste ist.
Ja, ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, damit könnte man einen eigenen Podcast füllen mit diesem Thema Entfremdung vom Fußball, das bestimmt bei vielen irgendwo zutrifft, dass einfach sich manche Sachen zurückwünscht, wie sie früher mal waren, aber dass sich einfach halt die Zeit nicht zurückdrehen lässt. Wie gesagt, das, denke ich, ist ein absolutes Extra-Thema. Lass uns noch über was sprechen, was noch einfach mehr mit dem VfB zu tun hat. Er hatte wirklich einen sehr schwierigen Einstand, unser Trainer Markus Weinzierl. Aber gefühlt findet er so langsam den Zugang zu der Mannschaft oder die Mannschaft zu ihm. So langsam kommen die so ein bisschen zusammen. Ist so mein Gefühl von außen. So ein kleines, schweres Einstiegsprogramm, viele Niederlagen. Er ist gefühlt recht ruhig geblieben. Also er hat da nicht auch auf den Pressekonferenzen, also da hast du gemerkt, den wurmt es extrem natürlich, die Niederlagen. Aber er hat, wie gesagt, so seinen Weg gefunden und jetzt glaube ich bei Nürnberg auch nochmal hinten angestellt, dass Nürnberg jetzt eben kein Spitzenteam war, habe ich das Gefühl gehabt, er konnte der Mannschaft zum ersten Mal übermitteln, was er denn eigentlich von der Mannschaft möchte. Die Mannschaft konnte das zum ersten Mal auch so halbwegs umsetzen. Also das ist eine Entwicklung, die mir gefallen hat und ich finde, wie gesagt, man hat zum ersten Mal gegen Nürnberg gesehen, dass das so langsam in die Richtung geht, wie er sich das ein bisschen vorstellt und die Mannschaft auch so ein bisschen auf ihn eingestellt ist, was jetzt auch im Rahmen der Zeit ist, weil er ist jetzt ungefähr, kann man sagen, einen Monat, ein bisschen länger als einen Monat da. Das braucht einfach eine Zeit, bis die Mannschaft und Trainer zusammenfinden. Ich meine, bis die bis die wissen, was er von ihnen will und andersrum. Und ich glaube, der Weg, so mein Eindruck, beginnt jetzt oder ist gerade jetzt richtig eingeschlagen oder wie siehst du das, Tim?
Ja doch, ich seh das ähnlich. Es hat viel funktioniert, glaube ich, was er wollte, was er der Mannschaft mitgegeben hat. Ich fand auch ganz am Anfang im Training seine erste Szene mit Maffeo, dass wie er Maffeo angepackt hat und ihm gezeigt hat, Junge, Brust raus, Kopf hoch, auf geht's. Dass einfach, wie er mit den Spielern umgeht, wie er auch mit den Spielern kommuniziert auf dem Platz, dass er auch mal jetzt Kämpf spielen lässt, also einfach neue Sachen ausprobiert. Ich glaube, ja, wie du schon gesagt hast, dass die Mannschaft und er immer besser miteinander klarkommen, dass sie sich immer mehr verstehen und auch immer mehr das umsetzen können, was er sich ausgedacht hat, was er ja auch auf dem Platz sehen möchte.
Natürlich interessant ist, ich meine, er hat es ja sehr realistisch auch gesehen, auch so bei der Vorstellung mit Thema, ja, du bist ja nicht arg lang oder man kann, beim VfB ist man ja in der Regel nicht so lang Trainer. Ich finde, er hat es ja sehr pragmatisch die ganze Geschichte gesehen. Ich meine, ja gut, wenn du gewinnst, bleibst du auch Trainer. Also ich finde, er hat ein sehr gesundes Verhältnis zu der Geschichte, so nicht so, hat er dann auch nicht groß irgendwie angefangen über irgendwelche Philosophien oder irgendwas zu palabern, sondern einfach gesagt, ja gut, das ist halt so, wenn du nicht gewinnst, bist du halt irgendwann weg. Also fand ich sehr pragmatisch, den Ansatz. Und natürlich ist spannend, was muss er machen? Und das war auch eben eine Frage, die reinkam. Was muss er machen, dass der VfB eben, dass er auch mal langfristig Trainer beim VfB sein kann oder mal jemand wieder längerfristig beim VfB Trainer ist. Ich finde, die ersten Ansätze macht er und die zeigt er. Ebenso das Rausnehmen von Leuten, wir hatten es vorhin schon, die nicht so gut sind. Und ich bin gespannt, ob er sich irgendwann an die Kapitänsfrage zum Beispiel rantraut. Das soll jetzt bitte nicht wieder als irgendwie Dauerkritik an Gentner oder irgendwas zu sehen sein. Aber dass der, wenn er jetzt kommt, hatten ja viele gesagt, so, der muss jetzt Gentner direkt die Kapitänsbinde wegnehmen. Das funktioniert natürlich nicht. Du kannst nicht als Trainer neu irgendwo hinkommen und sagen, so, und du bist nicht mehr Kapitän. Das geht nicht. Also das funktioniert einfach nicht. Da machst du ja auch gleich zu viele Baustellen auf, die du gar nicht brauchst. Aber vielleicht in der Winterpause oder vielleicht dann spätestens in der Sommerpause überlegt er sich das mal. Ist es noch der als Kapitän vorangehen sollte oder habe ich da jemand anderes, der das Amt vielleicht ein bisschen ja, würdiger vertritt? Und ich denke, das sind so die, es gibt viele Stellschrauben, die er beim VfB zu berücksichtigen hat, wo er dran drehen kann. Und ich hoffe, er findet einfach jetzt mal die richtigen und traut sich halt vielleicht auch an Sachen dran, wie auch ein Rausnehmen von Badstube oder irgendjemand, wo er sagt, okay, ist mir eigentlich egal, was du für einen Namen hast, aber jemand anderes funktioniert besser. Und dann spielen die. Was ich zum Beispiel auch ganz sympathisch fand, ist, dass sie jetzt in der Länderspielpause von den Jungen welche hochgezogen hat. Was wir jetzt einfach schon lange, lange nicht mehr hatten. Das kann man fairerweise sagen, vielleicht gab es davor auch keine. Aber er hat sich jetzt auf jeden Fall mal wieder getraut da oder es einfach gemacht, ein, zwei Junge hochzuholen. Und das ist ein Weg, wo ich persönlich natürlich gut finde und wo ich glaube ich auch sehr, sehr viele VfB-Fans was damit anfangen können.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er auf dem Platz und auch neben dem Platz versucht, dass die Mannschaft mutiger auftritt, dass er auch Sachen versucht, er mutiger ist. Und ich glaube, wie du angesprochen hast, dass er sich über die Kapitänsfrage mindestens Gedanken machen muss, wie er dann handelt, was er machen kann und was nicht. Das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, dass man sich da schon langsam Gedanken drüber machen sollte.
Es ist ja einfach auch der hat jetzt ein gewisses Alter erreicht. Die Frage wird ja sein, ob der überhaupt, also ich vermute, dass noch irgendwann die Verlängerung kommt, bin ich relativ sicher.
Ja, das denke ich auch.
Von Gentner. Aber das ist ja alles absehbar. Ja, dann kannst du dir natürlich schon langsam mal, solltest du dir einmal Gedanken machen, habe ich den dann noch dauerhaft als Kapitän oder lasse ich das mal jemand anderes machen?
Ja, also ich denke, dass er mit seiner Erfahrung definitiv nicht der Mannschaft schadet, aber ob er dann jetzt immer auf dem Platz stehen muss, immer als Kapitän vorangehen muss, das ist natürlich die andere Frage.
Ja, also mir geht es einfach so, viele sagen ja, dem Kapitänsamt wird einfach auch viel zu viel Gewichtung zugewiesen oder erlaubt. So wichtig ist es gar nicht, ob der jetzt Kapitän ist oder nicht. Also mein Gefühl sagt mir, ein Gentner ohne Kapitänsbinde könnte sich rein komplett aufs Sportliche ausrichten, würde ihm mit Sicherheit nicht schlecht tun, wenn er sich aufs Sportliche konzentrieren kann und vielleicht dieses Kapitänsamt gar nicht mehr als Bürde oder als Amt eben hat, sondern einfach rein aufs Sportliche gehen kann. Wie gesagt, das sind mit Sicherheit Punkte, wo er andere haben versucht dran zu gehen, sie sind dran gescheitert. Ich möchte da nur an Hannes Wolf erinnern, der wollte das ändern, er ist daran gescheitert. Und vielleicht ist es eben einer so von diesen Knackpunkten, die Weinzierl angehen kann, damit er eben längerfristig beim VfB Trainer ist. Ich sage nichts gegen das Spielerische von Gentner. Und ich glaube, er kann kicken. Das steht für mich außer Frage. Er ist nur einfach keiner, der eben die Mannschaft auf dem Feld mitreißen kann oder aus einer tiefen Stimmung wieder rauskriegt. Gefühlt ist er das für mich nicht. Vielleicht sieht es die Mannschaft anders, aber ich meine, es ist auch nicht der Jüngste, wenn ich mir einen Gomez ansehe, teilweise angesehen hat, den hat es viel mehr angekotzt. Der hat versucht, da noch wieder ein bisschen Leben in die Mannschaft reinzubekommen. Nicht immer, aber öfters als das Gentner getan hat.
Ja, der Name Gomez fällt ja auch häufig, wenn es eben um die Kapitänsfrage geht, und das könnte auch ein Nachfolger, eventueller, potenzieller Nachfolger sein.
Das Problem ist halt, er ist genauso alt, weißt also, ja, du? Du schenkst ja da rein, von der Zukunftsfähigkeit schenkst du dir nichts. Sorry, Jasmin.
Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen oder auf Gomez gehen. Generell, wer soll es werden? Gomez war letzte Rückrunde gut. Das gerade so, die Ausstrahlung und so, würde ich ihn jetzt auch nicht als Top-1-Kandidat da sehen. Und dann wird es auch relativ dünn, sage ich mal. Und ist auch die Frage, sag mal, wie man an dem, wenn er es möchte oder auch nicht, im Kapitänsamt sägt, weil Wolf hat ihn mehr aus sportlichen Gründen, sage ich mal, auf die Bank gesetzt. Dann wäre danach die Diskussion gekommen, Kapitänsamt, ja, nein, aber da ging es ja, hat er es jetzt eher mal aus sportlichen Gründen gemacht. Und da ist die Frage, wenn du sagst, er will nur die Kapitänsbinde weg oder weggenommen bekommen, dann würde, und aber wir sind trotzdem noch spielen lassen. Das sind ja, sage ich mal, zwei unterschiedliche Ansätze.
Nein, das eine ist ja, gefühlt, wenn du einen Kapitän hast, dann lässt du den auch spielen, weil du lässt den Kapitän ja nicht draußen. Das machst du eigentlich nicht. Also ein Kapitän ist gefühlt für mich immer gesetzt. Also da tust du dich schwerer, den auf die Bank zu setzen. Ist Gentner irgendwann mal kein Kapitän mehr, dann ist er vielleicht ein Einwechselspieler. Dann kommt er vielleicht ein bisschen später auf den Platz oder setzt mal ein Spiel aus. Aber dann hast du nicht als Trainer in Anführungsstrichen den Zwang, ihn spielen lassen zu müssen, weil er eben Kapitän ist. Das eine kann schon mit dem anderen, finde ich, zusammenhängen. Weil da nimmst du dir selber den Druck raus, gefühlt, ich muss ihn aufstellen, ist er mein Captain. Und wenn er das nicht mehr ist, kannst du ihn halt auch mal rausnehmen. Oder wie gesagt, mal als Einwechselspieler machen. Ich erinnere mich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da kam Gentner als Einwechselspieler bei dem 4:4 in Dortmund. Kann auch funktionieren. Ich glaube, da war er Einwechselspieler. Also, das einfach von der Sache her. Und wo wir jetzt schon gerade bei, wir sind schon ein bisschen auf den Kader gekommen, wir können ja schon mal ein bisschen Richtung Winterpause luken, die ja nicht mehr so weit ist, und Reschke hat ja auch schon angekündigt, es kann sich was tun. Wo würdet ihr, oder ich fange mal mit dir an, Tim, wo siehst du aktuell Bedarf im Kader?
Ja, also ich glaube, man müsste über die Außen mehr verstärken, dass mehr Zug auch über Außen kommt, weil ich glaube, dass mein Ziel sein Spielsystem auch mehr über links und rechts außen spielen lassen möchte. Ja, ich glaube, da sehe ich aktuell am meisten Bedarf. Und dann, falls Holger Badstuber sich dazu entscheiden sollte, noch irgendwo anders hinzuwechseln, dann bräuchte man natürlich noch einen Innenverteidiger als Absicherung.
Das, und vielleicht je nachdem, wie verletzungsanfällig es generell ist, vielleicht jetzt auch schon einen jungen Innenverteidiger holen, den man sich über die Rückrunde, sag ich mal, zieht, bis dann Pavard im Sommer vermutlich gehen wird.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Ja, klar, die Innenverteidigerposition ist, also Pavard wird ziemlich sicher weg sein und sollte dann nur Badstube gehen, musst du das so oder so nachlegen, das ist klar. Und aber jetzt erstmal für in der Winterpause denke ich halt auch, und ja, so ein bisschen ist es schon durchgeklungen, uns fehlt die Geschwindigkeit, uns fehlt diese Variabilität außen. Das ist einfach, das Spiel ist einfach auch viel zu statisch, zu langsam. Das war ja das, was wir der Mannschaft generell oft vorgeworfen haben. Einerseits im Kopf zu langsam und dann wirklich körperlich zu langsam. Also, wenn du es gegen Frankfurt gesehen hast, die sind einfach schnell, im Kopf schnell und auf den Beinen schnell. Also, da hat beides gestimmt. Und das sahen wir so ein bisschen aus wie so, naja, so die Schülermannschaft, die halt irgendwie gegen die bisschen besseren gespielt hat. Also einfach keine Chance gehabt. Das ist einfach echt, du hast immer nur hinterher geguckt. Das heißt, wir brauchen definitiv Geschwindigkeit. Idealerweise auf den Außen. Das ist mit Sicherheit eine Position, die wir aktuell nicht haben. Und da sollte nachgelegt werden. Und natürlich klar, wenn ein Innenverteidiger geht, dann sollten wir wieder einen haben.
Ja.
Sonst noch offensiv jemand aus eurer Sicht, weil also gerade es kam jetzt auch viel, weil es von vorne keine Bälle gab. Gomez ist gerade, sag ich mal, wenn der wahrscheinlich ein Tor macht, läuft's wieder. González auch gut. Da noch irgendjemand?
Kam ja dieses unsägliche Gerücht, ne? Auf das möchtest du vielleicht anspielen. Oder nicht?
Eigentlich nicht, aber kannst gerne mal weiterreden.
Ja, auf das Modest. Bestmodeste Gerücht.
Darf man vorhin nicht einspielen, können wir aber gern drüber reden.
Ja, aber das war ja, der kam ja irgendwann, kam das letzte Woche, dass der VfB bei ihm nachgehakt hat. Mein erster Gedanke, um den Gottes Willen.
Ja,
was soll das? Ein Spieler, der jetzt unbedingt nicht in Frieden bei Köln geschieden ist, also nach dem Motto, ich komme da nicht zum Training und tralala und was nicht alles. So jemand brauche ich wirklich nicht unbedingt beim VfB. Plus dazu, dass das schön ist, wenn wir nochmal einen Stürmer haben, aber dem geht's dann genauso wie Gomez. Er muss ja gefüttert werden und daran hakt's einfach gerade dran. Das Herausspielen von Chancen. Das hat natürlich Gomez auch in Nürnberg das wunderschön herausgespielte von González, hat er ja auch grandios verkackt, aber Gomez hat immer mal wieder diese Phasen, also wir erinnern uns auch beim VfB, es kam einfach mal die Phasen, da läuft es dann bei ihm ein paar Wochen eigentlich überhaupt nicht, da trifft er nichts. Und dann kommt halt der eine Ball, den macht er wieder rein und dann trifft er halt wieder 6-7 Spiele am Stück. Ich hoffe halt, dass die Phasen mit dem Alter nicht irgendwie länger werden oder dass es dann irgendwann mal zum Dauerzustand wird, aber du hast ja letzte Saison gesehen, also wenn es bei ihm mal läuft und er die Bälle halbwegs gescheit bekommt, dann macht er auch die typischen Gomez-Tore. Und der Riecher, der fehlt ihm gerade so ein bisschen. Wie gesagt, das war für mich so sehr bezeichnend, dieser Fehlschuss nach der tollen Vorbereitung von González. Das ist eigentlich ein Ding, das macht er normalerweise immer, aber da stimmt's halt in dem Moment nicht. Und deswegen glaube ich halt auch, dass ein Modest uns da überhaupt nicht weiterbringen würde, weil dem geht genau das Gleiche ab. Wenn der nicht gefüttert wird, wie soll der Tore schießen? Das ist ja auch keiner, der sich die alles selber macht und mal auf Außen und irgendwas ist es auch, also so habe ich in Köln in Erinnerung gehabt, das ist auch einer halt eher so Gomez-mäßig. Steht halt am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Aber wenn du da halt nichts kriegst, wie gesagt, dann hilft dir das halt alles nicht weiter.
Ja, auf Twitter ist ja letztens das Gerücht kursiert, dass aus der englischen zweiten Liga von Bristol City irgendwie Famara Diou kommen soll. Das ist auch Mittelstürmer. Ich weiß aber nicht, was da dran ist und ja, ob das dann wirklich im Winter realisiert wird.
Ja, man muss halt wirklich trauen schauen, dass erstmal gefüttert werden. Das ist wie Anfang letzte Saison, da haben die vorne ja gar keine Bälle ansatzweise bekommen. Und dann nach und nach wurde das langsam besser. Und das kann halt auch ein Weinzel nicht in jetzt, auch wenn er einen Monat da ist, nicht sofort lösen. Er hat Personalprobleme. Anfangs war erstmal Länderspielpause, jetzt ist schon wieder Länderspielpause, wo er nicht einen kompletten Kader hat. Das wird jetzt nach und nach, muss es kommen, Winterpause ist dann auch nicht so lang und dann geht es auch schon wieder in die Rückrunde.
Also ich hoffe, dass vor allem halt auch, der ist ja dann fast wieder Neuzugang, dass Donis dann wieder fit ist. Ich glaube, der ist einfach, das ist so ein bisschen das, was uns gerade fehlt. Ein Typ, der einfach die Geschwindigkeit mitbringt, was wir einfach gerade nicht haben. Und der wird uns hoffentlich wieder weiterhelfen, wenn der fit ist. Und das hat ja eigentlich Weinzierl schon sehr irgendwie gleich am Anfang irgendwie gesagt, wie schade das ist und wie wichtig eigentlich so ein Spieler wie Donis ist. Weil ich glaube, das sind genauso die Spielertypen, die er halt auch braucht. Und die eigentlich auch so eine Mannschaft braucht. Und er hat so ein, zweimal einfach auch schon ja die Saison gezeigt, dass er das kann. Ja, und dass er ist. Also die Lücken in die Abwehr reißen kann, dass er eben mal den Sprint anzieht und damit einfach die Abwehr ein bisschen durcheinander bringt, die gegnerische Abwehr. Das ist so das Ding, was ich mir von ihm erhofft, wenn er wieder fit zurückkommt. Es wird wohl so, wie es sich die Woche angehört hat, wird es noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich wird es selbst für Leverkusen noch nicht so ganz reichen. Was schade wäre, oder was schade ist natürlich. Wir sind ein bisschen von den Neuverpflichtungen abgekommen. Wie gesagt, ich denke, die Außen sind so das, was Reschke und Weinziel sich anschauen werden. Arg viel mehr sollten irgendwelche Abgänge noch dazukommen, wird vermutlich nicht passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen. Im Winter ist auch echt ja immer schwierig, da halbwegs gutes Personal zu einem vernünftigen oder fairen Preis zu bekommen.
Ja, eben.
Und gibt es aber auch irgendwelche Spieler, die man jetzt vielleicht abgeben sollte? Weil wenn wir schon jetzt von ein bisschen Winter neu zu Gängen oder Personal sprechen.
Ja, sehr ähnlich.
Wenn du gerade guckst, wie klein unser Kader ist und wie arg in Bredouille wir kommen, wenn jetzt ein paar verletzt sind, dann noch einer rot oder gelb-rot gesperrt ist. Puh. Also da sind wir ja sehr schnell an einer ganz engen Grenze, um überhaupt noch unseren 18er Kader nach dem Motto voll zu kriegen. Ja, wurde ja schon aufgefüllt mit Jugendspielern. Ne?
Die Mannschaft stellt sich ja jetzt schon von selber auf, teilweise. Und ja, ich glaube, wenn da jetzt noch jemand gehen würde oder abgegeben werden würde, dann könnte es schon eng werden dann.
Das denke ich auch. Also abgeben, also wenn du einen von dem aktuellen Kader abgibst, dann musst du echt definitiv jemanden dafür verpflichten. Also nur jemand quasi ersatzlos kannst du niemanden gerade gehen lassen. Selbst ein Castro oder ein Gentner nicht. Es funktioniert nicht, dann hast du einfach zu wenig Leute. Das Problem ist ja wirklich auch, was Weinziel auch die letzten Wochen hatte. Er musste ja eigentlich, genau wie du es gesagt hast, die Mannschaft hat sich von selber aufgestellt. Du musst ja ein Beck nehmen, weil du hast gar nicht arg viele andere Alternativen. Jetzt nicht, Beck hat seine Sache nicht schlecht gemacht. Ich lobe Aogo hat seine Sache gegen Nürnberg auch gut gemacht. Aber du hast eigentlich ja gar keine Alternative. Du musst die Jungs ja kicken lassen. Geht ja gar nicht anders. Und so gesehen tut uns natürlich ein bisschen Auffrischung im Kader damit Sicherheit gut. Und natürlich auch die Hoffnung, dass die Verletzten entsprechend zurückkommen.
Auf jeden Fall, ja.
Jasmin, haben wir noch was? Und ich glaube, wir sind sonst soweit eigentlich.
Also das einzige offene wäre wirklich noch als Punkt Arbeit Reschke, aber ich sage mal, das skippen wir jetzt, würde ich mal sagen. Das kam schon zur Sprache, wird sicherlich auch nochmal zur Sprache kommen, aber wenn wir das Thema jetzt aufmachen, wird es sicherlich noch ein bisschen dauern.
Wird es noch länger, ja, das befürchte ich auch.
Über Leverkusen.
Ja, ich glaube, da reden wir in der Winterpause mal drüber, weil dann kann man es auch so ein bisschen besser die Hinrunde auf sich wirken lassen, wäre meine Meinung.
Ja, Leverkusen haben wir jetzt schon drüber gesprochen, aber trotzdem würde ich mal noch gern eure Tipps wissen. Als erstes mal unseren Gast, Tim.
Ja, ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, Leverkusen ist derzeit sehr schwer einzuschätzen. Mit dem Unentschieden wäre ich schon sehr zufrieden. Und wenn ein Sieg dabei rausspringt, dann ist es umso besser. Ich traue mich fast gar nicht, einen Tipp abzugeben. Ja, mit dem Unentschieden wäre ich schon sehr zufrieden.
Martin?
Da wir nichts zu verlieren haben, wir Punkte brauchen, gewinnen wir das Ding ganz flockig 2-1.
Ja, okay. Zu Wein hast du schon getrunken?
Ich habe noch gar keinen Wein getrunken, teilweise.
Ich jetzt wirklich auf, weiß nicht, so Gefühl, knappe Niederlage, man sieht eine Entwicklung, aber es reicht dann irgendwie doch wieder nicht. Steinigt mich jetzt bitte nicht.
Nö. Ich mach das ja nur für die Leverkusen-Fans. Die wollen ja den herrlich los haben, den Gefallen tun wir ihnen, wir gewinnen, danach sind die ihn herrlich los und wir haben 3 Punkte. Das ist die berühmte Win-Win-Situation.
Das war noch meine Befürchtung, dass wir jetzt mal wieder, was ist ja nicht das erste Mal gewesen, werden wir gegen den neuen Trainer antreten.
Nee, der bleibt ziemlich sicher noch da. Also,
ja,
so das von dem, was ich aus Leverkusen gehört. Ja, bei mir auch. Also von dem, was ich jetzt aus Leverkusen gehört habe, sitzt der noch recht fest im Sattel. Wobei, wenn du dann gegen VfB verlierst, dann gehen dir die Argumente als Trainer aus.
Das heißt, wir werden so langsam zur Mannschaft, die Trainer kriegt. Okay, ja. Dann haben wir ja soweit alles. Danke an dich, Tim, dass du wieder zu Gast warst. Außerdem wollte ich mich mal bedanken bei den allen, die jetzt für die heutige Episode Fragen uns geschickt haben. Das war einmal Facebook, Chris Wörle, die macht vom Neckar auch von Facebook und dann auch von Twitter, @m_mania, @admiral_ilbis und @caron. Die hatten wir jetzt nicht alle einzeln erwähnt, aber die Fragen hatten wir eigentlich größtenteils alle abgearbeitet und in unsere Gespräche eingebaut. Freuen uns immer, wenn ihr uns Fragen stellt und Themen, dann sprechen wir auch gerne darüber. Dann auch danke an dich, Martin, dass du wieder dabei warst, und sonst findet ihr uns klassisch weiterhin unter Facebook, Twitter, Instagram. Und dann hören wir uns sicherlich bald wieder, hoffentlich dann doch mit einem oder mehreren Siegen und paar Punkten mehr auf dem Weg Richtung Weihnachten und Winterpause.
Ja, und das vielen Dank, dass ich auch nochmal dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Gerne. Dann verabschieden wir uns jetzt und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.